Ja, herzlich willkommen ist eigentlich doof. Guten Morgen kann man auch nicht mehr sagen um die Uhrzeit. Was sagt man eigentlich mittags? Guten Mittag, moin moin, schön. Das Thema heute ist Jesus und sein Wort. Jesus und sein Wort. Wenn wir das hören, dann denken viele von uns an ein Buch. Was ist das Wort? Ja, das ist die Bibel. Und das ist auch in einer Hinsicht auch irgendwie richtig. Ja, wir glauben nämlich als Christen, dass Jesus das eine Wort Gottes zu allen Zeiten geredet hat, schon von Anfang der Welt an. Also als Gott am Anfang die Welt schuf, da war Jesus als das Wort Gottes schon dabei. So steht es im Johannesevangelium. Und deswegen stimmt das, wenn wir was von Abraham lesen oder von Moses oder von Paulus in der Bibel, da redet Jesus zu uns. Aber ich dachte, das ist ein sehr großes Thema, deswegen schränke ich mich ein bisschen ein und rede wirklich über die Worte, die Jesus von Nazareth gesagt hat, die Jesus zu uns redet. Das ist auch schon relativ viel. Weil es gibt so eine Gefahr, dass man als Christ sagt, ja, die Worte von Jesus, und man meint damit alles, was irgendwie Gott sagt, ja, alles, was Gott je gesagt hat und vor allem das, was man selber richtig findet. Und man kann das oft nicht mehr so richtig auseinanderhalten, ob das Jesus wirklich so gesagt hat oder ob das der eigene Pastor gesagt hat oder die eigenen Eltern oder ob das eigene Herz das so sagt. Oft sind es ja solche Beispiele, dass wir immer denken, das hat Jesus so gesagt. Aber wenn man mal nachguckt, wo hat er das eigentlich gesagt, dann sucht man manchmal vergeblich. Und das begegnet mir immer wieder in Gesprächen mit Leuten, dass ich selber auch denke, es gibt Gedanken, die sind für mich so selbstverständlich. Und dann sage ich, ja und, wo hat er das gesagt? Und dann denkt man, dann sucht man. Ja. Ich war Freitag und Samstag mit einigen von Leuten aus dem Christustreff auf der Connect-Freizeit. Die ist jetzt gerade, die feiern auch, ja, jetzt wird der Gottesdienst dort auch vorbei sein. Die haben heute Morgen auch einen Gottesdienst gefeiert, waren etwa 30, 35 Leute zusammen. Ich habe leider nur die Hälfte des Programms mitgekriegt, aber das war auch schon sehr schön. Wir hatten eine gute Bibelarbeit gestern Morgen. Und man sitzt hier dann immer so zusammen mit Leuten. Ich erinnere mich an Gespräche am Mittagstisch. Da redeten wir, haben uns irgendwie ausgetauscht. Und wir redeten über diesen Spruch, den viele von uns schon gehört haben. Du kannst entweder nur ganz oder gar nicht Christ sein. Ja, also du bist entweder 100% Christ oder du bist überhaupt nicht, sozusagen, gehörst überhaupt nicht zu Jesus. Und das haben wir alle schon mal irgendwie gehört. Ja, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Oder ein halber Christ ist ganzer Unsinn und so. Wer hat sowas schon mal gehört? Und dann habe ich einfach gesagt, ja, und wo sagt Jesus das denn? Ja, das steht doch irgendwo bei dem reichen Jüngling oder so. Ne? Dann guckt man nach, nee, das steht da gar nicht. Und wenn man mal darüber nachdenkt, merkt man auch, Jesus hat ganz andere Dinge gesagt. Er hat nämlich oft Leute gelobt, wenn sie nur ein ganz bisschen Glauben hatten. Und hat gesagt, das ist auch schon gut. Wäre toll, wenn es mehr wird. Ja? Oder wenn jemand zurückgeguckt hat, ja, hat gesagt, das ist nicht gut. Ja, der guckt lieber nach vorne. Aber das heißt ja deswegen nicht, dass er Jesus nicht nachfolgen durfte. Ja? Sondern Jesus hat gerade auch bei denen, mit denen gearbeitet und angefangen, die erstmal nur halb oder drei Viertel mit ihm auf der Strecke waren und hat gesagt, mach mehr draus. Mach ganze Sache. Ja. Ne? Aber dieses ganz oder gar nicht Ding, ich weiß es nicht, wenn jemand ein Wort hat von Jesus, wo ganz oder gar nicht drinsteht, sagt mir Bescheid. Ich suche sowas immer gerne. Manche, die mich kennen, die wissen das. Ich bin auch noch auf der Suche nach der Sache mit dem Wassersack auf dem Esel am Sabbat. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn da jemand einen Hinweis hat, ist gut. Dann gab es ein anderes Thema. Manchmal sind das Leute, Dinge, die wir für richtig halten und denken, Jesus hat sie. Ja, und dann merken wir, Jesus hat vielleicht was ganz anderes gesagt. Wir waren bei einem anderen Thema und redeten auch so im Kreis. Und dann hieß es, ja, wir wissen ja alle, man soll sich ja nicht selbst verleugnen. Das ist ja irgendwie doof. Ne? Als Christen müssen wir es ja nicht selbst verleugnen. Und dann fiel mir ein, ja, da gibt's doch auch so einen Satz von Jesus, ne? Nachgeguckt, ja, wenn ihr euch nicht selbst verleugnet und mein Kreuz auf sich nehmt, könnt ihr nicht meine Jünger sein. Okay, also auch wieder dazu gelernt. Ja? Also es lohnt sich nachzugucken, was hat denn eigentlich Jesus gesagt? Und ich mag solche Gespräche, ich bin ein Bibelfan, ich bin ja auch Lehrer an der Bibelschule, da muss das ja auch so sein, aber mich interessiert das auch. Weil für viele Christen ist das nicht so wichtig, was Jesus eigentlich gesagt hat. Ja, die sagen, es reicht mir, wenn ich Jesus kenne, wenn er mein bester Freund ist, wenn ich weiß, dass ich in den Himmel komme, weil er für mich gestorben ist. Was er so genau gesagt hat, das muss ich ja nicht unbedingt wissen. Ja, das ist sozusagen die fromme Version, oder dass man sagt, ich kriege jeden Tag Worte von Jesus, dann muss ich ja nicht nachgucken, was er damals gesagt hat. Das Problem ist ja, wir sollen als Christen ja auch prüfen, was Jesus gesagt hat. Und wie können wir das prüfen, wenn wir heute ein Wort von Jesus bekommen, ob das wirklich, ja, von Gott oder von Jesus ist, wenn wir nicht wissen, was Jesus eigentlich gesagt hat und was zu ihm passt. Es gibt das Ganze ja auch in der wissenschaftlichen Version. Wir sind ja hier in Marburg Rudolf Bultmann war ein großer Marburger Lehrer und war so in der Zeit der großen Bibelkritik, als viele gesagt haben, naja, was Jesus wirklich gesagt hat, das weiß man ja nicht so genau und weiß, ob er das gesagt hat oder nicht und so. Und viele haben dann gesagt, naja, dann sollte man vielleicht Jesus nicht so glauben. Und Rudolf Bultmann hat gesagt, na, wir machen das ganz anders. Er hat aus der Not eine Tugend gemacht und hat gesagt, wir brauchen gar nicht zu wissen, was Jesus gesagt hat. Selbst wenn wir überhaupt nichts wissen, ja, es reicht uns zu wissen, dass er da war. Theologen drücken das immer so aus, dass das seines Gekommenseins, ja, das reicht uns. Wir müssen nicht wissen, wer Jesus war, was er gesagt hat, was er gemacht hat. Es reicht uns zu wissen, dass er gekommen ist. Und ich habe mich da immer schon gefragt, wieso reicht mir das ohne was, ja? Das ist so, wie wenn ich nach Hause komme, oder wenn ich zu Hause bin und die Steffi kommt und ich sage, Steffi, da hat jemand für dich angerufen. Und dann sagt sie, oh, wer denn? Ich sage, ja, weiß ich nicht mehr. Was hat er denn gesagt? Ja, weiß ich auch nicht mehr. Ja? Aber es hat jemand angerufen. Das hilft nicht wirklich weiter. Ja? Insofern ist es gut, wenn wir nach dem Was fragen. Was hat denn Jesus auch wirklich gesagt? Ja? Und deswegen, darum geht's heute, Jesus und sein Wort. Ich habe drei Sorten von Worten bei Jesus. Nämlich Worte, die begeistern, Worte, die irritieren und Worte, die das Leben verändern. Worte, die begeistern, Worte, die irritieren oder verstören und Worte, die das Leben verändern. An welche Worte denkst du zuerst, wenn du an Worte von Jesus denkst? Vermutlich sind es die Worte, die begeistern. Die berühmten Worte, von denen alle Welt spricht, die man kennt, auch die sympathischen Worte. Einige seiner Worte und auch seiner Reden und Geschichten haben ja den Rang von Weltliteratur erhalten. Sie werden von Leuten gelesen, die überhaupt keine Christen sind, die vielleicht sogar gegen das Christentum sind, aber die sagen, das, was Jesus da gesagt hat, das ist gut und richtig. Solche Geschichten wie die Geschichte vom verlorenen Sohn, von dem Vater, der zwei Söhne hat und der eine läuft weg und kommt später wieder. Eine ganz großartige Geschichte in wenigen Sätzen erzählt, die die ganze Tiefe von menschlichen Beziehungen und auch der Beziehung zwischen Menschen und Gott erzählt. Oder die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Weltbekannt und selbst wenn Leute mit Jesus nicht viel am Hut haben, die wissen, anderen Leuten Gutes zu tun, da gibt es das Vorbild vom barmherzigen Samariter. Krankenhäuser heißen so, Krankenwagen, Armenhilfe in der ganzen Welt läuft unter diesem Namen der barmherzige Samariter. Weil man sagt, das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und dann natürlich seine Reden, seine Lehren, allen voran natürlich die Bergpredigt. Wo ganz, ganz viele Leute sagen, das ist eine der größten Reden, die je gehalten wurden in der Geschichte der Menschheit. Und das sagen nicht nur Christen, sondern auch viele Nicht-Christen. Die ersten Sätze der Bergpredigt. Herzlichen Glückwunsch, ihr Armen. Euch gehört das Himmelreich. Herzlichen Glückwunsch, ihr Trauernden. Ihr werdet getröstet werden. Und dann geht das so weiter. Und alles, man merkt bei jedem Satz, den Jesus sagt, das stellt alles auf den Kopf, was wir so kennen. Das stellt alles in Frage, was in dieser Welt normal ist. Die manchmal so brutalen und ungerechten Realitäten unserer Welt, die stellt Jesus auf den Kopf und sagt, nein, Gott hat sich das ganz anders vorgestellt. Gottes Herrschaft ist anders. Und das ist sofort sympathisch. Die Leute sagen, ja. Am Ende der Bergpredigt heißt es, und sie wunderten sich, weil er so vollmächtige Worte sprach. Und manche davon sind so einfach. Einfache Lebensregeln. Wir denken, wenn wir so leben würden, wie anders sähe die Welt aus. Zum Beispiel diese sogenannte goldene Regel. Alles, was du willst, dass dir die Leute tun, das tue du ihnen. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das fasst die ganze Bibel zusammen. Überleg mal, was du gerne wolltest, was dir die Leute tun, und dann handle so. Großartige Regel, die wir auch in manchen Sprichwörtern wiederfinden, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ein großer jüdischer Lehrer zur Zeit von Jesus hat es ähnlich auch ausgedrückt. Aber Jesus hat es noch mal ein bisschen rumgedreht. Nicht nur, was du nicht willst, dass man dir tut, das tue auch nicht, ja, sondern positiv gedacht, das, was du eigentlich vom anderen erwarten würdest, das solltest du tun. Oder, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Denn mit demselben Maß, mit dem du richtest, wirst du auch gerichtet werden. Stell dir mal vor, ihr würdet eine Woche lang nach dieser Regel leben. Ja? Überlegt euch mal, wen ihr in der letzten Woche alles beurteilt habt. Das war doof von dem, ja. Das fand ich schlecht. Der gefällt mir nicht. Man richtet die ganze Zeit, man beurteilt. Ja? Und wenn man sich einfach mal überlegen würde, nach dem gleichen Urteil, wie ich andere beurteile, mich selbst zu beurteilen, dann würde man manchmal ganz anders urteilen und auch ganz anders reden. Und die Welt sähe anders aus. Oder was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Einfache, aber so richtige Worte. Liebe deine Feinde. Natürlich halte die andere Wange hin, wenn dich jemand auf die Wange schlägt. Es ist auch interessant, dass wir versuchen, auch solche Worte dann so ein bisschen in unsere Welt anzupassen und sagen, ja, Jesus hat das gar nicht so gemeint. Der wollte eigentlich sagen, du sollst dem anderen so nochmal einen auswischen, indem du ihm die andere Wange hinhältst und sagst, Edge, du kannst mir gar nichts. Ne? Nein, aber ich glaube, Jesus hat es wirklich so gemeint, ja, als Zeichen der Liebe. Gegenseitige Vergebung, bevor du zum Gottesdienst gehst und du hast was gegen deinen Mitchristen, dann geh hin und bitte ihn erstmal um Vergebung. Ganz, ganz viele Sätze, wo sofort alle sagen, das ist toll, so sollte man leben. Aber die spannende Frage ist, tun wir das? Ist das wirklich, was uns Christen ausmacht? Dass die Leute uns angucken und sagen, oh, das sind Leute, die leben so, wie Jesus das gesagt hat. Oder sind es ganz andere Dinge, die die Leute bei uns sehen? Und sind es vielleicht auch ganz andere Werte, die wir verfolgen? Wenn wir dran denken, was sollte denn Christsein sein? Ja, wie wir das definieren, dann denken wir vielleicht an irgendwie bunte Gottesdienste oder schöne Musik oder eine gemütliche Gemeinde oder ich weiß nicht, was du sozusagen denkst, was wichtig ist, woran man Christen erkennen sollte. Aber ist es wirklich, dass die Leute sagen, oh ja, das ist das, was Jesus gesagt hat? Gibt es einen erkennbaren Jesus-Lebensstil? Ich treffe immer wieder Christen, die haben sogar Angst davor, zu sagen, das sollte so sein. Wir sollten als Christen so leben, wie Jesus das will. Weil es gibt so dieses Gespenst, das geistert herum, das Gespenst von der Werkgerechtigkeit. Ja, wenn wir ja unser Leben ändern müssten oder sollten, dann wäre das ja gesetzlich. Ja, dann könnten wir ja denken, wir können uns den Himmel verdienen. Also lieber doch nicht so sehr auf unseren Lebensstil achten oder auf das, was wir tun und wie wir wirklich leben, sondern lieber nur auf das, was wir glauben und was im Herzen ist. Ich habe neulich, bin ja im Bibelseminar da Lehrer und wir haben neulich mal so eine kleine Umfrage gemacht in der Klasse zu einem völlig anderen Thema, aber dann hatten wir so eine einfache Frage, ne? Was sollte ein guter Christ unbedingt tun? Ja? Also Frage 1 zum Beispiel, ein guter Christ sollte unbedingt an Jesus glauben. Ja, nein, vielleicht, nur wenn er Lust hat oder so. Ne? Ein guter Christ sollte unbedingt fair einkaufen. Ja, nein, nur wenn er Lust hat und so weiter. Ne? Ein guter Christ sollte unbedingt seinen Nächsten lieben. Ja, nein, nur wenn er Lust hat. Ein guter Christ sollte unbedingt Gitarre spielen. Also einfach ein paar blöde Fragen. Ne? War auch ein ganz anderes Thema, aber was ich spannend fand bei der Frage, ein guter Christ sollte unbedingt seinen Nächsten lieben, ja, nein, da hatten wir eine relativ hohe Quote. Ich glaube, ich habe im ersten Gottesdienst gelogen. Es war nicht die Mehrheit, aber es war eine relativ hohe Quote. Die sagten, nein. Sollte ein guter Christ seinen Nächsten lieben? Nein. Ja? Dann wundert man sich, wo kommt das her? Und dann haben wir gefragt, warum nein? Ne? Ja, und dann war diese Angst, ja, was, ne? Ein guter Christ sollte. Das ist die falsche Einleitung. Ja? Als Christ sollen wir gar nichts. Und wenn wir in diese Schiene kommen, dass wir das tun sollten, dann ist das schon falsch. Dann wird das nämlich werkgerecht und gesetzlich. Und es gibt eigentlich nichts, was wir tun sollten. Und ich frage mich, ist das wirklich so? Hatte Jesus diese Angst vor Werkgerechtigkeit? Ja? Jesus sagt dauernd Dinge, die wir tun sollen. Ja? Und hat damit gar keine Probleme. Ja? Im Gegenteil, er sagt sogar am Ende der Bergpredigt, wer diese meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem weisen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Also ich glaube, dass Jesus diese Angst nicht teilt vor Werken, ja, sondern im Gegenteil. So sollen wir leben. Sören Kierkegaard, ein Philosoph des vorletzten Jahrhunderts, hat das mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Bewunderern von Jesus und Nachfolgern. Und er sagt, Jesus will keine Bewunderer, er will Nachfolger. Und dann beschreibt er den Unterschied. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Wege. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Die Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gern und oft im Glanz von Jesus. Die Nachfolger wenden sich gern, willig, dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer, auf sie kann er gern verzichten, aber auf Nachfolger nicht. Ich glaube, dass es auch unter uns Christen viel zu oft Bewunderer gibt. dass man sagt, das hat Jesus ganz toll gesagt, das finde ich auch total richtig. Aber was Jesus möchte, ist, dass wir Nachfolger werden, dass wir es wirklich auch ins Leben umsetzen. Also, was machen wir mit den Worten von Jesus, die uns begeistern? Uns fragen, ob wir sie in die Tat umsetzen. Dann gibt es die zweite Kategorie, die Worte von Jesus, die uns irritieren, die uns verstören, die uns nicht gefallen. Unpopuläre Worte, Worte, die man gerne verschweigt oder unter den Teppich kehrt, wo man denkt, die sind eines großen Meisters doch nicht würdig, weil sie doch nicht so passen zum modernen Bild eines Gutmenschen. Einige Beispiele, zum Beispiel die Worte, die Jesus über sich selbst als Person sagt. Ja, so einfache und bekannte Worte wie, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wer nicht an mich glaubt, der geht verloren. Wenn man das sozusagen laut sagt außerhalb der Gottesdienstmauern, ja, dann sagen alle, du spinnst ja. Ja. Aber es sind auch Worte von Jesus. Aber die passen überhaupt nicht zum Bild unserer Zeit. Und alle sagen sofort, das ist ja total exklusiv und eingebildet und so. Ja. Das hat Jesus bestimmt nicht so gesagt. Da gibt es auch verschiedene Methoden, das auf die Seite zu schieben. Entweder man sagt, das hat Jesus so nicht gesagt, ja, der historisch geforscht und sagt, das ist ein unechtes Jesuswort und das mit der Bergpredigt, das ist echt. Ja, kann man ganz toll unterscheiden, das, was in mein Weltbild passt, das ist echt und was in mein Weltbild nicht passt, ist unecht. Ja. Einfache Methode. Oder man sagt, ja, Jesus hat halt in einer anderen Zeit gelebt. Damals war das so. Ja. Kannst du das auch weg erklären. Der Jesus dachte halt, das wäre so, ne? Aber heute wissen wir ja, dass das nicht so ist. Und ich merke immer wieder, es gibt auch Christen, die an dieser Stelle ins Fragen kommen und sagen, kann das denn wirklich sein, dass Jesus das gesagt hat? Hat Jesus nicht alle Leute haben wollen, egal ob sie an ihn glauben oder nicht? Und jeder hat zu ihm gehört und das war auch völlig okay, wenn man was anderes glaubt und so. Und dann guckt man und Jesus sagt das sehr klar, wer nicht an mich glaubt, der geht verloren. Und dann ist die Frage, was machst du mit so einem Wort von Jesus? Schiebst du das auf die Seite, sagst du, ich halte mich an die, die mir gefallen und die anderen schiebe ich so ein bisschen in die Schublade? Oder welche Strategie hast du, das wegzuschieben? Anderes Beispiel, die Worte von Jesus über Himmel und Hölle. Im Moment ein heißes Thema unter vielen Christen. Wie ist das mit der Hölle? Kann man das als Christ irgendwie noch so sehen? Sollte man darüber überhaupt reden? Und dann guckt man nach, was hat denn Jesus dazu gesagt? Und siehe da, ich habe nochmal nachgeguckt in der Konkordanz, das Wort Hölle kommt 12 Mal in der Bibel vor, 11 Mal davon hat es Jesus gesagt. Ja? Also wenn jemand über Hölle redet in der Bibel, ist es Jesus. Was mache ich damit? Ja? Natürlich muss ich immer noch fragen, was hat er denn darüber gesagt? Und ist das, was wir uns heute über Hölle, unter Hölle vorstellen, denn auch wirklich das, was Jesus meinte? Das sind alles ganz andere Fragen. Aber ich kann nicht einfach so tun, als hätte Jesus nicht drüber geredet. Jesus, wenn einer drüber geredet hat, dann doch immerhin Jesus. Ein drittes Beispiel, auch ein bisschen heißes Eisen, hat ein bisschen mehr mit dem Lebensstil wieder zu tun. Ja, das berühmte Thema, wie ist das mit Sex und so. Spannendes Thema, da kann man unheimlich viel zu sagen, ist jetzt nicht die Zeit dafür, weil das hat ja ganz viele Aspekte, seelsorgerliche, persönliche, gesellschaftliche und so weiter. Aber diese einfache Frage, was hat denn Jesus dazu gesagt? Sagt Jesus dazu überhaupt was? Und wenn ja, passt mir das? Ich gebe euch nur mal einen Vers mit, Matthäus 15, Vers 19. Ein einfacher, kurzer Vers, da schreibt Jesus, macht so eine kurze Aufzählung von Dingen, die nicht gut sind und die falsch sind. Ja? Dazu gehören so Dinge wie Diebstahl, Mord, böse Gedanken, eine Ehe zu brechen und dann ein relativ unbekanntes Wort im Deutschen, Unzucht. Und wir schrecken alle zurück und sagen, huch, das klingt aber eklig. Ja? Und irgendwie ganz schlimm und so. Und man denkt, ah, das ist bestimmt irgendwas, was ja keiner von uns jemals denkt. Ne? Aber wenn man mal sich ein bisschen informiert, historisch, und sich das Wort anguckt, dann ist es einfach ein jüdischer, fester Ausdruck für alles, was an Sexualität geschieht, außerhalb eines verbindlichen Rahmens einer Ehe zwischen Mann und Frau. Ja? Und plötzlich denkt man, was? Das sollte Jesus gesagt haben? Und das sollte er auch so gemeint haben. Das kann doch nicht sein. Ja? Und dann kommen die Leute zu uns als Christen oder als Christustreffen und sagen, und das lehrt ihr so? Und das glaubt ihr so? Ja? Und dann kann man nur sagen, gut, wir haben auch bei uns verschiedene Leute und verschiedene Meinungen sicher vertreten. Aber ich bin halt immer jemand, der gerne fragt, was hat denn Jesus dazu gesagt? Ja? Und Jesus ist da ziemlich klar. Und dann sagen die Leute, ja, das ist aber doch irgendwie mittelalterlich. Das kann man doch heute nicht mehr so sagen. Und dann würde ich sagen, nee, das ist nicht mittelalterlich. Das ist noch wesentlich älter. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist viel älter. Das ist aus der Zeit von Jesus. Ja. Und die Frage ist ja, warum ist es eigentlich ein Argument, wenn das mittelalterlich oder wie alt das ist? Ja, das hieß ja, dass die Menschen immer schlauer und immer besser werden, je mehr Zeit vergeht. Ja? Also wenn es aus der Zeit der alten Römer ist, ist es ganz schlecht. Wenn es aus dem Mittelalter ist, ist es noch halb schlecht. Und wenn es aus unserer Zeit ist, dann ist es gut, automatisch. Ja, und wenn man da mal drüber nachdenkt, merkt man, das ist totaler Unsinn. Ja? Was haben wir uns für schlechte Dinge ausgedacht in unserem Jahrhundert? Ja, also nur die Tatsache, dass es alt ist, heißt ja nicht, dass es falsch oder richtig ist. Im Gegenteil, wir sagen doch die ganze Zeit, das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, das ist so anders, als unsere Zeit denkt. Deswegen fordert es uns heraus. Und deswegen müssen wir so anders leben. Weil es ein Wort ist, das aus einer anderen Zeit und aus einer anderen Welt zu uns spricht und unsere Welt in Frage stellt. Und wenn das mit der Feindesliebe so ist und mit dem Richten, warum dann nicht auch in diesem Thema? Oder anders gefragt, ist es nicht langweilig, wenn wir nur die Worte von Jesus nehmen, die in unsere Zeit gut hineinpassen? Was stellt dich dann überhaupt noch in Frage? Wenn du sagst, ich beurteile so nach meinem Empfinden, ob das noch passt oder nicht passt, dann kannst du eigentlich dich von keinem Wort von Jesus mehr in Frage stellen lassen. Dann macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr, nach den Worten von Jesus zu schauen. Also diese Methode zu unterscheiden, zu sagen, naja, vielleicht hat Jesus das nicht so gemeint, oder zu sagen, das ist vielleicht gar nicht echt, das hat er nicht so gesagt, oder das war halt in einer anderen Zeit. Denk mal drüber nach. Wo sind die Jesus-Worte, von denen du dich noch herausfordern lässt? Weil sie eben nicht zu dem passen, was du so denkst. Mark Twain, ein bekannter kritischer Geist, der mit dem Christentum nicht so viel anfangen konnte und viel kritische Worte über Christen gesagt hat, hat mal dieses schöne Wort gesagt. Er hat gesagt, ich höre immer, dass die Christen Schwierigkeiten haben oder Leute Schwierigkeiten haben mit den vielen Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Und dann sagt er, das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem sind die, die ich verstehe. Ja? Und wenn du solche Stellen hast, ja, dann würde ich sagen, nimm die Herausforderung an, schieb die nicht einfach auf die Seite, erklär die nicht einfach weg, sondern sag, das sind die Stellen, an denen ich arbeiten will, wo ich wirklich vorankommen will, wo ich wissen will, wie hat Jesus das gemeint. Und dann gibt es noch die dritte Sorte von Worten, also die Worte, die begeistern, die Worte, die irritieren und verstören und dann die dritte Kategorie, die Worte, die ein Leben verändern. Natürlich können solche Worte von Jesus, die ich bis jetzt erzählt habe, auch unser Leben verändern. Das sind die wichtigen, ja, Maßstäbe von Jesus für das Leben, wichtige Lehren, die für uns alle gelten. Aber dann gibt es andere Worte, die sind überhaupt nicht groß theologisch, die haben auch keinen großen Inhalt, sondern das sind einfache persönliche Worte, die aber alles verändern. Vielleicht kennt ihr das, es gibt das bei uns im Leben auch. Es gibt Worte, die sind ganz schlicht, aber in dem Moment, wo sie gesprochen werden, verändern sie die Realität. Die Wissenschaftler nennen das performative Rede. Ja? Indem ich etwas sage, ändert sich was. Also stell dir vor, du bist im Dunkeln, du hast Angst, du bist alleine, gehst durch den Wald oder durch die Stadt und plötzlich hörst du eine Stimme, die du kennst, neben dir. Hab keine Angst, ich bin bei dir. In dem Moment ist die Angst weg, weil das jemand zu dir sagt. Stell dir vor, du stehst vor dem Traualtar, ja? Deine angebetete Lieselotte, ja? Und willst du diese Lieselotte für den Rest seines Lebens und so weiter? Und dann sagst du, ja, ich will. Ja? Dann ist das kein Wort, wo man denkt, oh, das sind interessante Worte, da will ich mal drüber nachdenken, ob das richtig ist oder nicht. Ja? Sondern in dem Moment, wo die Worte gesprochen sind, ist das eine Realität. Ihr gehört zusammen. Ja? Oder ihr habt euch gestritten und vielleicht lange nicht miteinander geredet. Und dann kommt der andere auf dich zu und sagt, du, ich möchte dich um Verzeihung bitten. Keine große theologische Aussage, nichts, worüber man lange nachdenken müsste, ach, glaube ich, will ich das, glaube ich das und so, sondern in dem Moment ist was passiert. Da ist wieder etwas zwischen euch. Du kannst es natürlich ablehnen, ja, aber das ist deine Frage, was machst du mit diesem Wort? Du kannst dieser Realität nicht mehr ausweichen. Das ist etwas hat sich verändert. Und solche Worte gibt es auch in der Bibel. Worte, die in dem Moment, wo sie gesprochen sind, etwas ändern. Ganz am Anfang der Bibel. Gott spricht, es werde Licht und das Licht ist da. Und Jesus hat solche Worte gesprochen in das Leben von Menschen hinein. Keine großen Lehrsätze, keine theologischen Wahrheiten, sondern Worte, die etwas verändert haben. Ein Mädchen, das schon tot war und auf der Totenbahre aufgebahrt war. Die Klageweiber sind schon herbeigerufen. Und Jesus geht hin zu dem Mädchen und dieser Satz ist im Originalton noch in Aramäisch festgehalten, weil er wahrscheinlich so beeindruckend war. Ein Wort persönlich für dieses Mädchen, mit dem niemand anders was anfangen konnte in dem Moment. Talita Kumi, Mädchen, steh auf. Und in dem Moment kommt sie vom Tod ins Leben zurück. Oder später Lazarus, ein Freund von Jesus, der tot ist. Und Jesus ruft in dieses Grab hinein ein Wort für Lazarus. Lazarus, komm heraus. Und Lazarus tritt aus dem Grab heraus und ist wieder lebendig. Ein anderer Mensch, ein Gelähmter, der zu Jesus gebracht wird. Und Jesus sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und in diesem Moment ist etwas verändert in der Realität dieses Menschen. Jesus trifft einen Zöllner im Zollhaus und sagt, folge mir nach. Auch das ist kein wichtiger theologischer Satz, den man irgendwann diskutieren sollte, sondern ein Wort für diesen Zöllner. Und er lässt alles stehen und liegen und geht weiter. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch diese Worte von Jesus hören, die nicht allgemein sind, die keine großen Wahrheiten bedeuten, sondern die eine Herausforderung an uns sind und die unser Leben verändern können. Wir machen das ja im Christustreff immer wieder, dass wir uns Zeit nehmen, auf solche konkreten Worte von Jesus zu hören, die er in unser Leben hineinspricht, wo wir merken, hier bin ich angesprochen, da klopft jemand an meine Tür. Und das ist eine Erfahrung, die die ersten Christen von Anfang an gemacht haben, dass Jesus nicht aufgehört hat zu reden nach der Himmelfahrt, sondern weiter redet. In der Offenbarung wird es einmal so gesagt, dass Jesus sagt, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Die Frage ist, ob du die Tür aufmachst, weil dann komme ich hinein und will mit dir feiern. Und wir machen das hier immer wieder, dass wir hören, was Gott zu Einzelnen sagt. Und wir hatten gestern Abend ja auch wieder Kammabend. Vielleicht waren einige von euch da. Da haben wir das auch wieder gemacht. Einfach einen Abend, wo wir uns Zeit genommen haben, zu hören auf das, was Jesus sagt. Und wir erleben es immer wieder, dass dadurch auch wirklich Leben verändert wird.
Jesus und sein Wort, man könnte noch viel mehr sagen, aber die Zeit schreitet fort. Deswegen nochmal eine kurze Erinnerung. Es gibt die Worte von Jesus, die uns begeistern. Und bei denen sollten wir wirklich überlegen, sind wir davon nur begeistert oder wollen wir sie wirklich in unserem Leben umsetzen. Dann gibt es die Worte, die uns irritieren und stören. Und da ist die Frage, schieben wir sie auf die Seite, erklären wir sie weg oder setzen wir uns dran und sagen, das will ich jetzt mal durcharbeiten und ich lasse mich davon herausfordern und in Frage stellen. Und dann gibt es die dritten Worte, die Jesus in dein Leben hineinspricht, wo du merkst, hier klopft etwas an meine Tür und die Frage ist, mache ich die Tür auf? Das kann sein, dass Jesus dir einfach nur sagen will, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Oder dass Jesus dir sagt, folge mir nach, mach ganze Sache mit mir da, wo du bisher nur halbe Sache machst. Oder dass Jesus sagt, ich möchte dir heute begegnen, dich heilen, dich verändern, was auch immer, dann reagiere auf diese Worte. Lass ihn ran an dein Leben, weil sein Wort kann dein Leben verändern. Amen.